Die Apostelgeschichte, das Kapitel 20, die Verse 17 bis 38 lese ich jetzt. Von Milet aus aber sandte er Botschaft nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie sich bei ihm eingefunden hatten, richtete er folgende Ansprache an sie. Ihr wisst selbst, wie ich mich vom ersten Tage an, an dem ich die Provinz Asien betreten hatte, die ganze Zeit hindurch bei euch verhalten und dem Herrn gedient habe, mit aller Demut und unter Tränen und Anfechtungen, die mir aus den Nachstellungen der Juden erwuchsen, wie ich durchaus nichts zurückgehalten habe, um euch alles, was nützlich ist, öffentlich und in den Häusern zu verkündigen und zu lehren, indem ich es sowohl Juden als auch Griechen ans Herz legte, sich zu Gott zu bekehren und an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. Und jetzt seht, im Geist gebunden reise ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort widerfahren wird. Nur das bezeugt mir der Heilige Geist in jeder Stadt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für das Evangelium von der Gnade Gottes abzulegen. Und jetzt seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht wiedersehen werdet, ihr alle, unter denen ich mich als Prediger des Reiches bewegt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich den Tod niemandes auf dem Gewissen habe, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde Gottes hütet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, dass nach meinem Weggang schlimme Wölfe bei euch hereinkommen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und Irrlehren vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre hindurch Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nunmehr befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft besitzt, aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen, die sich haben heiligen lassen. Silber, Gold und Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Lebensunterhalt und auch für meine Begleiter diese meine Hände gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man in solcher Weise arbeiten und sich der Schwachen annehmen und dabei der Worte des Herrn Jesus gedenken muss. Denn er hat selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Nach diesen Worten kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da brachen alle in lautes Weinen aus, fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt waren sie über das Wort, das er ausgesprochen hatte, sie würden sein Angesicht nicht wiedersehen. Sie gaben ihm darauf das Geleit bis zum Schiff. Worte des lebendigen Gottes.
Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Bevor wir anfangen, ganz kurz noch 1-2 Worte zur Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Die Abschnitte sind naturgemäß in der Apostelgeschichte etwas länger und deshalb werden wir nicht den ganzen Abschnitt uns anschauen können in der Predigt. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch im Monatsblatt das herausgekommen ist, das ihr vielleicht auch draußen schon gesehen habt und das hier noch am Ausgang bereit liegt, dass ihr euch über den Abschnitt informiert und ihn am besten schon vorgelesen habt, denn dann könnt ihr das, was in der Predigt kommt, in den kommenden Wochen auch besser einordnen. Und bevor wir nun anfangen, möchte ich noch kurz beten, dass Gott uns dabei hilft in diesem Abschnitt. Allmächtiger Gott, du hast uns dieses Wort geschenkt, damit wir daraus wachsen, damit wir mehr wie Jesus werden, damit wir dir dadurch Ehre bringen. Bitte zeig uns Erbarmen und bewirke das nun in uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Christ sein, Leiter werden. Damit bringt man ganz kurz und prägnant eine Wahrheit auf den Punkt, über die man vielleicht nicht oft nachdenkt. nämlich dass man mit dem Christwerden fast automatisch auch zur Leiterschaft berufen ist. Warum ist das der Fall? Nun, der Heilige Geist erweckt den Christen den Wunsch, mehr wie Jesus zu werden. Und das oberste Gebot von Jesus ist die Liebe. Je länger man also Christ ist, umso mehr versteht man, was es bedeutet, wie Christus zu sein. Und die Liebe zu jüngeren Christen, also im Glauben jüngere oder auch altersmäßig jüngere Christen, diese Liebe zu ihnen wird uns dazu drängen, das, was wir verstanden haben im Leben, über Gott, über Jesus, an sie weiterzugeben. Das heißt, Leiterschaft. Die Liebe Christi und das Erwachsenwerden im Glauben drängt uns zur Leiterschaft. Und das ist das Thema heute. Nicht irgendeine Leiterschaft, sondern ihr seht schon hier evangeliumszentrierte Leiterschaft. Das ist ein ganz schön langer Begriff, seht ihr hier. Und diese gute christliche Leiterschaft, das ist immer evangeliumszentrierte Leiterschaft, wie die von Paulus hier. Er zeigt sich hier als Vorbild in Leiterschaft und natürlich ist er ein Nachfolger von Jesus. Das heißt, es ist die Leiterschaft von Jesus Christus. Der Predigtext, den wir dazu gerade gelesen haben, ist eine Abschiedsrede von Paulus vor den Ältesten der christlichen Gemeinde in Ephesus. Älteste sind einfach die, die im Glauben schon weiter sind. Und Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem, weil der Heilige Geist ihn dorthin leitet. Das haben wir auch in der Lesung gesehen. Paulus weiß, dass er die Anwesenden nicht wiedersehen wird. Und das ist der Grundstock für diese gefühlsgeladene Abschiedsrede, mit der er deshalb auch die Leitung, die er als Apostel innehatte, an die Ältesten der christlichen Gemeinde in Ephesus weitergibt. Es geht um die nächste Generation an Leitern. Und daraus betrachten wir und insgesamt heute 7 Grundsätze, die nicht nur für Gemeindeälteste gelten, sondern eben allgemein für evangeliumszentrierte Leiterschaft. Aber keine Panik, von diesen 7 haben wir uns in der ersten Predigt schon 4 angeschaut, nämlich, wir können das jetzt einblenden, evangeliumszentrierte Leiter legen anderen Bekehrung ans Herz und Glauben an Jesus Christus. Zweitens hatten wir uns angeschaut, dass evangeliumszentrierte Leiter ihr Leben als völlig wertlos erachten. Und drittens, dass sie den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Nun schauen wir uns die zweite Hälfte an. Und der erste, den wir uns anschauen, lautet: Ein evangeliumszentrierter Leiter hütet die teuer erworbene Gemeinde Gottes. Damit wollen wir nun einsteigen. Ein evangeliumszentrierter Leiter hütet die teuer erworbene Gemeinde Gottes. Lesen wir dazu noch einmal Vers 28, wo es heißt: So gebt in Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit er die Gemeinde Gottes hütet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Dieser Vers ist der Kernsatz der ganzen Rede, deshalb haben wir ihn vorhin schon in der ersten Predigt angeschaut, die ich euch ans Herz legen möchte, und den schauen wir uns jetzt auch noch einmal unter etwas anderen Gesichtspunkten an. Alles, was Paulus in diesem Abschnitt davor und danach über Leiterschaft sagt, ergibt sich eigentlich aus diesem einen Satz. Man könnte daraus leicht eine eigene Predigt gestalten, und das ist ja auch genau, was Paulus hier macht. Paulus will unbedingt, dass gute Leiter den ganzen Wert der Gemeinde bzw. der ihnen Anvertrauten erkennen. Deshalb nennt er hier ganz ausdrücklich den Preis, den Gott dafür bereit war zu zahlen für seine Gemeinde. Seht ihr das? Er sagt, er hat sie sich durch sein eigenes Blut erworben. Gemeint ist ja natürlich das Blut von Jesus Christus, das er am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden vergossen hat. Daraus ergibt sich der Wert der ganzen Gemeinde, aber auch jedes einzelnen Christen. Wenn du also der gute Leiter sein willst, zu dem Gott dich berufen hat, dann musst du dir diesen hohen Wert des anderen bewusst machen. Du kannst nicht auf andere herunterblicken als Leiter, denn diese Menschen haben hohen Wert. Was wir hier sehen, ist, dass der Wert der Gemeinde im Evangelium von Jesus Christus sichtbar wird. Im stellvertretenden Tod Jesu, seinem Leiden am Kreuz, sehen wir den Preis der Gemeinde. Und dieser Preis wäre schon hoch genug, wenn es sich bei Jesus Christus nur um einen Menschen handeln würde. Natürlich ist Jesus wahrer Mensch, das steht außer Frage. Aber schaut euch noch einmal genau an, in Vers 28, durch wessen Blut Gott die Gemeinde erworben hat. Seht ihr das? Durch sein eigenes Blut. In Jesus sind Gott und Mensch vereint. Gott hat die Gemeinde nicht durch den Tod eines unbeteiligten Dritten erworben, sondern durch sein eigenes Blut. Evangeliumszentrierte Leiter erkennen daran den Wert der Gemeinde. Und ein guter christlicher Leiter qualifiziert sich dadurch, dass er der Gemeinde den höchsten Wert beimisst, weil sie Gottes kostbarer Besitz ist, weil er einen hohen Preis dafür gezahlt hat. Deshalb wird der Instinkt eines christlichen Leiters der sein, Gottes Gemeinde zu behüten, so wie es dieser Punkt sagt. Wenn das also so wichtig ist, was bedeutet es für evangeliumszentrierte Leiter? Ich bin mal gespannt, wie lange ich dieses Wort noch sagen kann, ohne mich drin zu verhaspeln. Was bedeutet es für evangeliumszentrierte Leiter, die Gemeinde zu behüten? Wir schauen uns das gleich im nächsten Punkt an, aber es beginnt hier schon in Vers 28 damit, dass man auf sich selbst Acht hat. Seht ihr das am Anfang von Vers 28? Dort sagt Paulus an die Leiter gerichtet: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde. Gemeint sind die eigenen Glaubensüberzeugungen. Als guter Leiter muss man darüber reflektiert haben, damit man die Gemeinde vor falschen Ideen hüten kann und sie nicht am Ende vielleicht selbst in die falsche Richtung leitet. Wenn man nicht weiß, was man glaubt, wenn man nicht weiß, was man glauben soll, läuft man Gefahr, Menschen in die Irre zu leiten. Und das ist umso wichtiger, wenn wir uns den nächsten Abschnitt anschauen. An ihm betrachten wir den nächsten Grundsatz, und der lautet: Ein evangeliumszentrierter Leiter ermahnt irrende Schafe unter Tränen. Ein evangeliumszentrierter Leiter ermahnt irrende Schafe unter Tränen. Auch dieser Punkt kommt wieder direkt aus dem Text. Lesen wir dazu die Verse 29 bis 31. Dort sagt Paulus: Ich weiß, dass nach meinem Weggang schlimme Wölfe bei euch hereinkommen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten und ihr Lehren vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Darum seid wachsam. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre hindurch Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Die Ära von Paulus ist eine Zeit des rapiden Gemeindewachstums. Zahllose Gemeinden werden gegründet. Paulus ist deshalb Tag und Nacht in jeder einzelnen Gemeinde unablässig damit beschäftigt, falsche Ideen zu korrigieren, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen, die Wahrheit über Gott anzunehmen. Trotz dieses unermüdlichen Einsatzes und des Fundamentes, das er damit legt, sagt er, es werden schlimme Wölfe über die Gemeinde kommen. Darüber, was Wölfe mit Schafen anstellen, brauchen wir nicht lange rätseln. Ja, in letzter Zeit sehen wir diese Bilder sogar öfter mal in unseren Zeitungen und in den Nachrichten. Das Erstaunliche ist eben, woher diese Wölfe kommen. Sie kommen nicht etwa aus der römischen Obrigkeit, die sich schon bald sehr entschieden gegen Christen stellen wird und sie verfolgen und umbringen wird. Die weitaus schlimmere Bedrohung, die Paulus sieht, kommt von falschen Lehren und falschen Lehrern, die die Jünger Christi von der Wahrheit wegführen wollen. Das sind die schlimmen Wölfe, die in den Jahrhunderten nach Paulus kommen werden. Es sind die Irrlehrer. Die Weise, wie sie die Schafe zerreißen wollen, besteht in Lügen. Sie besteht darin, dass sie bestreiten, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass sie gleichermaßen Gott sind. Bestehen darin, dass sie bestreiten, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, so wie wir es gerade in Vers 28 gesehen haben. bestreiten, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Wir sind doch gute Menschen. Sie werden die Schrift zerpflücken, ihre Autorität untergraben, als wäre Gott nicht in der Lage, sich deutlich auszudrücken, wird es zerpflückt und neu interpretiert und Änderungen werden eingebracht. Wölfe sind nicht die, die nur Zweifel haben. Zweifel sind ein Teil des christlichen Glaubenslebens. Es sind die, die andere davon überzeugen wollen. Und wenn ihr das so hört, dann hört sich das vielleicht alles sehr modern an. Es sind die Dinge, mit denen sich gesunde Gemeinden heute konfrontiert sehen. Aber tatsächlich sehen wir hier, es sind dieselben alten Ideen, mit denen auch die frühen Christen geteilt und zersplittert werden sollen. Wir wissen auch, dass die schlimmen Wölfe, die Paulus ankündigt, aus der Mitte der Kirche kommen werden und tatsächlich gekommen sind, wie wir in den nächsten Jahrhunderten sehen. Einige der größten Konfessionen heute haben sich öffentlich auf die Seite von Wölfen geschlagen und die Zeit der großen Kirchen geht damit traurigerweise zu Ende. Was bedeutet das für gute Leiterschaft? Nun, ich denke, gute Leiter werden mit neuen Erkenntnissen sehr vorsichtig und zurückhaltend umgehen. Gute Leiter werden zuerst das Evangelium von Jesus Christus und die Gemeinde Gottes über alles lieben. Das Evangelium schafft die Gemeinde durch den Glauben. Und deshalb behütet man die Gemeinde, indem man die wahre Lehre des Evangeliums um jeden Preis verteidigt. Jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt als das Evangelium von der Gnade Gottes, jeder, der das Evangelium abwandeln wird, egal ob er von außerhalb oder von innerhalb der Gemeinde kommt, der ist ein reißender, blutgieriger Wolf. Das sagt Paulus hier, das sind nicht meine Worte. Gute Leiter zeichnen sich deshalb dadurch aus, dass sie die Herde vor Wölfen bis auf das Letzte verteidigen. Weil auch der Oberhirte Jesus Christus seine Schafe bis aufs Letzte am Kreuz verteidigt hat. Es ist also unheimlich wichtig, dass wir Wölfe identifizieren. Wenn nun also die Wölfe aus der Mitte der Gemeinde kommen, woran unterscheidet man schlimme Wölfe von ihren geleiteten Schafen? Es wäre tragisch, wenn bei der Verteidigung gegen Wölfe die Schafe unter Beschuss geraten würden und leiden würden. Das beantwortet Paulus in Vers 31. Dort sagt er, Tag und Nacht habe ich nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Daran sehen wir mehrere Dinge. Zum einen geht es Paulus um den Einzelnen. Er sucht das Gespräch und er vermeidet es, Menschen in Schubladen zu stecken. Er spricht nicht über sie, sondern mit ihnen. Fragen und Zweifeln begegnet Paulus mit Antworten aus der Schrift. Fragen und Zweifeln kann man vernünftig begegnen. Sie sind noch kein Zeichen dafür, dass jemand gleich als nächstes Rotkäppchen verschlingen will. Außerdem als zweites attackiert er andere nicht aus einer intellektuellen verkopften Gefühlskälte heraus, sondern hier heißt es, er ermahnt sie unter Tränen. Die Menschen, die irren, die Zweifel haben, sind kostbar für ihn. Er kämpft nicht gegen sie, sondern für sie. Für ihre Befreiung von falschen Lehren und von Zweifeln. Und als drittes sehen wir hier, er ermahnt sie, zurück zur heilsamen Lehre des Evangeliums zu kommen. Ermahnung ist von zentraler Bedeutung für Paulus, denn er weiß, was geschieht, wenn irrende Schafe nicht mehr nur selbst falsche Dinge glauben, sondern beginnen, andere davon überzeugen zu wollen. Dann werden sie zu Wölfen. Und an der Reaktion auf Ermahnung unterscheidet man deshalb zwischen Schaf und Wolf. Unter dem Strich kann man sagen, Schafe nehmen Ermahnung von anderen an, Wölfe nicht. Ermahnung ist immer der erste Schritt. Und erst wenn Ermahnung nichts fruchtet, weiß man, dass man es potenziell mit einem Wolf zu tun hat. Deshalb beginnt der Schutz vor Wölfen mit der Ermahnung der Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir deshalb auch alle in der Lage sind, Ermahnung anzunehmen. Von Leitern und voneinander. Wenn man von niemandem Ermahnung erhält, entweder weil man es nicht hören will oder keine Leiter über sich hat, dann befindet man sich in einer riskanten Position. Das gilt auch für gute Leiter. Leiter ohne Leiter über sich sind hochproblematisch, weil sie niemanden haben, der sie ermahnen kann. Und ihr seht hier, wie zentral die Bedeutung von Ermahnung ist. Paulus sieht hier also die harten Glaubenskämpfe um die wahre Lehre voraus, die in den kommenden 4 Jahrhunderten stattfinden werden und bis heute im Grunde stattfinden. Aber ich will euch darauf aufmerksam machen, welcher Segen für uns aus diesen Glaubenskämpfen von damals erwachsen sind. Er erreicht uns in einer unerwarteten Form, zugegebenermaßen. Ich weiß nicht, ob ihr sie alle mögen werdet, denn der Segen besteht aus den alten Glaubensbekenntnissen. Das Apostolische, das Nizänische, das Athanasische, wenn ihr schon mal davon gehört habt, und das Chalcedonische, wenn ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit denen befasst habt. Sie können trocken erscheinen und deshalb meint man, dass sie irgendwie das Zentrum des Glaubens verfehlen, nämlich die Beziehung zu Gott durch Jesus. Aber für die Christen damals waren sie keine trockenen Formeln. Sie entstanden aus kompromissloser Loyalität zur Bibel und dem Evangelium von Jesus Christus. Sie entstanden aus dem Kampf um die wahre Lehre. Es sind biblisch einwandfreie Zusammenfassungen des Glaubens. Und durch sie sind auch wir heute noch in der Lage zu unterscheiden zwischen falscher und wahrer Lehre, zwischen Schafen und Wölfen. Diese Bekenntnisse wurden nicht selten durch das Blut der Kirche erkauft, weil durch sie die Gemeinde ermahnt wurde und vor Wölfen verteidigt wurde. Paulus will natürlich, dass die Gemeinde eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus hat. Aber diese Beziehung kommt nicht ohne wahre Lehre. Sie ergibt sich aus der wahren Lehre. Und die finden wir in den alten Glaubensbekenntnissen. Ich hoffe, damit mache ich euch Appetit auf die alten Glaubensbekenntnisse, denn evangeliumszentrierte Leiter werden das, was sie weitergeben und auch das, was sie selbst glauben, einerseits ganz an der Bibel orientieren wollen. Aber das steht nicht im Widerspruch dazu, dass sie es auch ganz an den Bekenntnissen ausrichten. Denn nur dann wissen sie mit Gewissheit, dass sie selbst keine Wölfe für die Schafe sind. Also beschäftigt euch damit, denn Gott hat euch zu Leitern berufen. Und das heißt, beschäftigt euch mit systematischer Theologie, mit Glaubensbekenntnissen. Der nächste Grundsatz für einen evangeliumszentrierten Leiter lautet, er befiehlt andere Gott an und dem Wort seiner Gnade. Das sehen wir in Vers 32, Entschuldigung, lesen wir den nochmal gemeinsam. Dort sagt Paulus, nunmehr befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft besitzt, aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen, die sich haben heiligen lassen, das ewige Leben zu geben, meint er damit. Bis jetzt war die Predigt etwas ernüchternd und wenn ihr etwas mehr Ermutigung braucht, schaut euch ruhig im Laufe der Woche nochmal die erste Predigt an. Dort sind die positiveren Aspekte drin. Aber nach der ernüchternden Botschaft bis jetzt sind das hier stärkende Worte. Gute Leiter dürfen und sollen sogar die ihnen Anvertrauten wiederum den allmächtigen Händen Gottes anbefehlen. Leiter müssen nicht versuchen, etwas aus eigener Kraft zu erreichen. Sie können die Gemeinde auch nicht aus eigener Kraft beschützen. Aber sie wissen, wo Gottes Kraft zu finden ist. Schaut euch an, was Kraft hat, um Christen und Gemeinden aufzubauen. Seht ihr das hier? Es ist das Wort seiner Gnade. Das Evangelium von Jesus Christus. Darin steckt die Kraft. Wie oft meint man als Leiter oder als normaler Mensch, Gemeindemitglied, man müsste sich auf sich selbst verlassen, Dinge aus eigener Kraft erledigen? Gute Leiter haben erkannt, dass das Evangelium unsere Kraftquelle ist. Das Evangelium erbaut die Gemeinde und erhält der Gemeinde ihr Erbe, das ewige Leben. Hier also ist ein untrügliches Zeichen, dass man einen guten Leiter vor sich hat. Jemand, der sich aus der Kraft des Evangeliums selbst erbauen lässt. Und der andere durch das Evangelium erbaut und stärkt. Wenn du einen Christen oder auch einen Nichtchristen lieben willst, dann rede mit ihnen über Gottes Gnade in Jesus Christus. Diese Botschaft hat Kraft, mehr Kraft als irgendetwas sonst. Mehr Kraft als das stärkste Argument, das du sonst vorbringen kannst. Und wenn du irgendwann eine Gemeinde mitleiten wirst, dann mach das Gleiche. Fokussiere alles auf das Evangelium. Werde ein evangeliumszentrierter Leiter, denn darin steckt die Kraft für gesunde Gemeinden, für gesunde Christen, für gesunde Leiterschaft. Das Evangelium ist der große Schatz der Gemeinde. Und aus diesem Schatz schöpft Paulus auch die Kraft für den letzten Grundsatz. Ein evangeliumszentrierter Leiter wird geben, nicht nehmen. Lesen wir dazu den Abschnitt von Vers 33 bis 35. Paulus sagt, Silber, Gold und Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Lebensunterhalt und auch für meine Begleiter diese meine Hände gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man in solcher Weise arbeiten und sich der Schwachen annehmen und dabei der Worte des Herrn Jesus gedenken muss. Denn er hat selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ich denke, dieser Grundsatz zeigt eine große Gefahr für alle Leiter, nicht nur christliche, sondern allgemein, nämlich, dass man einen eigenen Vorteil aus seinem Amt zu gewinnen sucht. Kennen wir das nicht alle? Finanziell oder anderweitig einen Vorteil sucht. Vielleicht befriedigt allein schon der Einfluss des Amtes eigene Machtgelüste, die man dann auch mit der Zeit für eigene Zwecke missbraucht. Was also macht einen guten Leiter aus? Seine Grundeinstellung ist, geben, nicht nehmen. Geben, weil man von Jesus so viel Gnade empfangen hat. Paulus wendet die Grundeinstellung des Gebens auf zwei Bereiche hier an, nämlich einerseits auf Fürsorge für Schwache und Bedürftige. Seht ihr das? Er selbst ist derjenige, der andere versorgt und der sich der Schwachen annimmt. Andererseits geht er auch auf die Arbeit in der Gemeinde ein. Sein Vorgehen ist, dass er für seinen eigenen Lebensunterhalt und darüber hinaus gesorgt hat. Das ist kein Prinzip an sich, sondern einfach seine Weise, wie er das eigentliche Prinzip geben statt nehmen umsetzt. Erfahrungsgemäß ist es keine gute Idee, wenn Gemeinden keine bezahlten Pastoren haben. Solche Gemeinden leiden oft unter dem Zeitmangel ihrer Leiter. Deshalb sollten wir es auch nicht verfolgen. Aber gleichzeitig schafft das Modell von Paulus doch zusätzliche Möglichkeiten, wie man geben statt nehmen kann, wie man sich in eine Gemeinde einbringen kann, ohne dass man seine Arbeit an den Nagel hängt. Ich will hier nur ein mögliches Beispiel nennen, weil es in letzter Zeit öfter vorgekommen ist, nämlich, dass man auf Einkommen verzichtet, indem man Teilzeit arbeitet. Zum Beispiel 4 von 5 Tagen. Deutschland besteht ja in vielen Bereichen mittlerweile sogar ein Recht auf Teilzeit. Und ich halte das für eine wunderbare Möglichkeit, um Gemeinden zu stärken und aufzubauen. Die frei werdende Zeit kann man in einem ersten Schritt in eine theologische Ausbildung investieren. Parallel dazu kann man sich in der Gemeindeleitung einbringen. Einige in unserer Gemeinde machen das schon. Andere haben mich auf die Möglichkeit angesprochen. Und ich sehe darin wirklich großes Potenzial für Gemeindewachstum, sowohl in der Reife als auch zahlenmäßig. Abschließen möchte ich, indem ich auf die Bedeutung von Leiterschaft für die Gemeinde aufmerksam machen. Jede Gemeinde ist so stark oder schwach wie die Zahl und Reife ihrer Leiter. Als Christ ist man berufen zu wachsen. Und persönliches Wachstum bedeutet früher oder später Leiterschaft. Nicht umsonst heißen Gemeindeleiter Älteste. Älter im Glauben zu werden bedeutet, Leiter in der Gemeinde zu werden. Für Gottes Mission in dieser Stadt brauchen wir mehr und reifere Leiter. Und deshalb sind wir alle aufgerufen, Leiterschaft zu fördern. Selbst uns als Leiter vorzubereiten. Das heißt nicht, dass wir uns in den Vordergrund drängen. Das wäre ein Grund, warum man vorsichtig wäre. Denn hier spricht Paulus von Demut, mit der er seine Aufgabe wahrnimmt. Aber doch sind wir alle aufgerufen, uns vorzubereiten auf darauf, potenzielle Leiter zu werden. Also was kannst du jetzt tun, um dich auf evangeliumszentrierte Leiterschaft vorzubereiten? Wie kannst du biblisch und theologisch wachsen, damit du kein Wolf wirst, sondern ein Leiter wie Paulus? Wie kannst du das Prinzip geben statt nehmen besser und neu umsetzen? Je mehr und je reifer unsere Leiter in der Gemeinde sind, desto gespannter dürfen wir sein auf das, was Gott mit unserer Gemeinde in den nächsten Jahren vorhat. Also arbeite daran, Leiter zu werden. Unsere Leiter sind nicht eifersüchtig darauf bedacht, ihre Position allein zu bewahren. Unsere Leiter wünschen sich nichts mehr als Multiplikation. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses Beispiel an evangeliumszentrierter Leiterschaft, das Paulus uns hier gibt. Wir danken dir für diese 7 Grundsätze und bitten dich, Vater, dass du uns hilfst, sie im eigenen Leben umzusetzen. Gib uns eine Sehnsucht, im Bibelverständnis und im theologischen Verständnis zu wachsen, damit wir keine Wölfe werden, sondern andere anleiten können und die Gemeinde vor Wölfen behüten können. Gib uns auch ein Herz, das geben will, weil es von dir so viel Gnade empfangen hat. Hilf uns zu sehen, wo wir im Moment noch nehmen, und gib uns ein Herz, das geben will. Und hilf uns immer wieder von Neuem, die uns anbefohlen sind, dir und dem Wort deiner Gnade anzuvertrauen, weil darin die Kraft liegt, die Gemeinde aufzuerbauen und das Erbe zu geben, das ewige Leben. Stärke uns zu alledem im Namen deines Sohnes Jesus Christus und erbaue du deine Gemeinde durch evangeliumszentrierte Leiter. Amen.